In der Bibel ist der längste Psalm der, der vom Wort Gottes spricht, der Psalm 119. Und ich habe ein Wort ausgesucht, um das euch, ihr lieben Konfirmanden, eigentlich auch an diesem Tag groß zu machen, im Psalm 119, den Vers 162. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Herr, erkläre uns jetzt dein Wort. Amen. Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, in unserer demokratischen Zeit hat man heute die meisten Könige vergessen. Einer bleibt uns unvergessen, das ist Friedrich August III. Von Sachsen. Als der eines Morgens durch Dresden in seinem schäbigen Zivil spazieren ging, sah er plötzlich, wie einem Metzgermeister die Gäule durchgegangen waren, und er rannte hinzu und hielt die Gäule auf. Und dann kam der Metzgermeister hinterdrein und sagte: Das haben Sie aber gut gemacht, sind Sie auch Metzger? Und dann sagt er: Nee, ich sehe bloß so aus. Und Sie kennen ja dieses berühmte Wort dieses Mannes, als er zur Abdankung 1918 gezwungen wurde, wie er dann gesagt hat: Macht euren Dreck alleine. Das war ein Mann, der nicht höfisch gesprochen hat, sondern der so gesprochen hat, wie es seinem Wesen entsprach und der gerade dadurch aufgefallen ist. Und wenn man in die Bibel hineinsieht, sieht man ganz ähnliche Gestalten. Man kann ja mit Gott in einer würdigen, hoheitsvollen Sprache sprechen. Und es gibt große Worte, und wir wissen das auch aus den Liedversen, wie man mit Gott in der Achtung und in der Anbetung reden kann. Aber überall in der Bibel sehen wir das originelle Reden mit Gott, wo Menschen das nicht verbergen, wie es ihnen eigentlich im Innersten zumute ist. Der, der hier spricht, der gebraucht ein Bild, das aus seinem Leben stammt. Und zwar sagt er: Ich bin Soldat. Und ich kann das nur in meiner Bilderwelt ausdrücken. Ich kann das nur mit meinen Gedanken wiedergeben. Das Wort Gottes bedeutet mir so viel wie mir als Soldat, wenn ich Beute mache. Ich muss hier ein klares Wort sagen. Es ist niemand unter uns, der nicht mit dem ganzen Hass Kriege verabscheut. Kriege sind das Schrecklichste, was über diese Welt kommen kann. In den Kriegen hat die Menschheit so viel Zerstörung geschaffen, wie man sonst überhaupt nicht zusammendenken kann. Es ist das Unheimlichste, was geschehen kann. Aber David war von Beruf Soldat und er redet eben in seiner Sprache. Und wenn heute unsere Konfirmanden von ihrem Glauben reden würden, dann können sie das eben nur tun in ihrem Denken, in dem Zittern vor den Klassenarbeiten oder in ihrem Denken über die Tore von Uli Hoeneß oder was ihre Gedankenwelt eben ist. Das will unser Gott, dass man so redet mit ihm. Ich möchte dieses Bild, dieses originelle Bild, dieses David von der Beute, die er im Wort Gottes macht, gerne auslegen. Und ich möchte drei Gedanken daran anhängen. Das erste: Die Freude kommt davon her, Gott spricht mit uns. Ihr Konfirmanden, wir haben ja jetzt in unseren letzten Stunden, die wir gehabt haben, darüber gesprochen, wie das eigentlich mit den anderen Religionen ist. Und wir haben festgestellt, die anderen Religionen sind uns an Gedanken über Gott oft weit überlegen. Weit. Wisst ihr das? Sie sind uns überlegen. Die anderen Religionen sind uns oft an Anbetung Gottes überlegen. Die anderen Religionen sind uns häufig genug an Opfern, die sie vor Gott bringen, überlegen. die anderen Religionen sind uns überlegen. Was der Mensch ausdenkt und meditiert über den großen Gott, was haben wir dann? Wir haben nichts anderes, als dass Gott mit uns redet. Und das gibt es nirgendwo mehr auf der Welt, nirgendwo. Ihr könnt durch die Kontinente reisen. Niemand hat das Wort Gottes. Das war für Israel die Überraschung ohnegleichen. Unser Gott redet und schweigt nicht. Unser Gott redet. Er redet mit uns. Als sie dort durch die Wüste Sinai gezogen waren und auf einmal diese Stimme dieses Gottes vernommen haben. Und wir können die anderen Götter der Welt ansehen. Shiva tanzt und er dreht sich munter, aber er redet nicht. Und Buddha sitzt träumend da, aber redet nicht. Unser Gott redet. Das ist das Einzige, was unseren Christenglauben ausmacht. Wir haben das Wort unseres Gottes. Er gibt uns hier seine Stimme. Wenn man mit dem Flugzeug auf den Stuttgarter Flughafen fliegt, dann ist man ja manchmal überrascht, wie kompliziert diese Einflugschneise gelegt ist. Da geht es ja um allerhand Kurven herum, bis der so schließlich zur Landung ansetzen kann. Neben mir sagte mal einer, an den vielen Kurven dieser kompliziert angelegten Schneise sieht man, wo überall die Vetterle der Minister wohnen, weil man da nicht drüber fliegen darf. Auf jeden Fall, das ist für so einen Piloten nicht ganz einfach, wenn der die ganzen Linien da finden will und sein schweres Flugzeug hereinsteuern will. Und ihr wisst schon lange, dass so ein Pilot seinen Flugkurs nur halten kann, weil er seine Kopfhörer hat. Und weil er nicht auf sich selber angewiesen ist, sondern weil er seine Meldungen und seine Kommandos vom Turm, vom Flughafen her bekommt. Und da können die Wolken zuziehen, da kann der Regen wüten und es kann regnen und schneien, das Wetter kann schlecht sein und das Flugzeug kann vom Wind hin und her geschüttelt sein. Wenn er seine richtigen Anweisungen bekommt, dann setzt er sein Flugzeug sicher auf. Mir hat jetzt ein Pilot gesagt, mir war das ganz neu, dass man Flugzeuge, schon die großen Jumbos, bald vollautomatisch herunterbringen kann, ferngesteuert. Das ist das Große von uns Christen, dass wir unser Ohr am Reden Gottes haben. Und dass wir in dieser Welt eine Steuerung haben. Dass wir sagen, ich möchte Gottes Wort und Gottes Stimme vernehmen. Ich möchte es von ihm hören, was ich tun muss, als junger Mensch. Ich kann doch sonst die vielen Angebote gar nicht prüfen. Ich kann doch sonst gar keine Orientierung finden für mein Leben. Und wie ist das dann, wenn man sein Ohr an diesem Reden Gottes hat? Meine Frau hat vorgestern einen Krankenbesuch gemacht bei einer Tante, die im Sterben liegt und 6 kleine Kinder hat. Und sie hat unseren Himmelfahrtsgottesdienst am Radio noch gehört und hat es meiner Frau aufgetragen, hat gesagt, ich wollte es in die Welt hineinschreien. Das ist wahr, unser Herr ist groß und mit ihm kann man nicht nur leben, sondern mit ihm kann man sogar sterben. Das ist ein Mensch, der hat das Ohr an diesem Wort Gottes und das trägt ihn durch. Wieso ein Pilot sein Flugzeug durch die dichten Wolken führen kann, weil er schon durchsieht, auch wenn sein Blick gar nicht weit reicht. Aber er hat ja die Stimme im Ohr. Er hört ja schon, wo es hingeht mit seiner Reise. David war ja ein ganz beschäftigter Mann. Er war ein Staatsmann, als König hatte er große Aufgaben. Er war viel beschäftigt und er musste immer die richtigen Entscheidungen treffen. Das war ja gar nicht leicht, als König das Wort zu treffen, das genau wichtig war. Die Ratgeber, die Intrigen, die andere machten, die fehlende Klarheit oft in Problemen, was zu tun ist. Und da hat er immer wieder das entdeckt, ich kann mit meinem Ohr die Stimme Gottes vernehmen. Mein Gott redet. Und wenn ich sein Wort habe, dann sehe ich wieder klar, wenn Gott mir das zeigt. Wir haben da einen Brauch, liebe Konfirmanden. Das möchte ich euch heute erklären, dass wir am Morgen des Tages uns nur eine Viertelstunde Zeit nehmen. Gerade morgen, wo alles so pressiert, wo man kaum Zeit hat, pünktlich aus dem Bett rauszukommen, da nehmen wir uns eine Viertelstunde Zeit, um dieses Wort Gottes zu lesen und um drüber zu beten und Gott zu bitten, uns jetzt etwas Wichtiges aus seinem Wort zu zeigen für den Tag. Und bevor man dann eingedeckt ist mit der Arbeit, bevor dann so viel Schwierigkeiten kommen oder oft Nöte und Angst um uns greift, dass man auf einmal den Durchblick hat auf den Herrn, der uns leiten und führen will. In diesem Psalm 119 steht das wichtige Wort: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Wie in der Nacht, wo einer so eine Laterne hinhält und dann den Weg bescheint, dass man nicht stolpern muss, wie man so eine Taschenlampe hat, wo man den Weg anstrahlen kann, wo die Steine liegen, so ist dein Wort mir meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ob ihr Licht habt, ob ihr eine Leuchte habt, das ist wichtig. Das war mein erster Punkt. Gott spricht mit uns. Das zweite: Gottes Wort ist ein wertvoller Schatz. Nun kann man in der Bibel drin blättern, das ist mir klar. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ich habe auch schon in der Bibel geblättert und sie hat mir nichts bedeutet. Es war mir ein fremdes Buch. Was steht da drin? Ein paar Gedichte, ein paar Geschichten von Menschen, was sie erlebt haben, ein paar Lieder, ein paar Briefe. Wie wird die Bibel zum Schatz? Wenn man das Wort so ansieht, entdeckt man den Schatz noch nicht. David, der so spricht, ich freue mich wie einer, der große Beute macht, der spricht davon, dass man dieses Wort Gottes erst in seinem Leben zur Anwendung bringen muss. Dieses Wort, wenn man es liest, ist noch nicht aufregend. Aber wenn man dieses Wort, das da steht, glaubt und dann in seinem Leben ausprobiert, dann entdeckt man, da ist ein Schatz drin. Jetzt erinnere ich mich gerne an diesen David noch einmal, wie er als ein Flüchtiger über die Berge lief und der Saul hinter ihm her war. Da war eigentlich sein Leben verwirkt und er wusste nicht mehr, wie das weitergehen soll. Er hat kein Wasser, er hat kein Haus, wo er hinkam, er hat keine Freunde, er hat keine Unterstützung mehr, er war von allen und jedem verlassen. Und dann nahm er dieses Wort Gottes und hielt sich daran. Und dann hat er auf einmal entdeckt, das stimmt, was da steht. Das stimmt. Darauf kann man sich verlassen. Ich bin immer wieder bewegt, wenn man an Krankenbetten steht, wo man einfach meint, komm, lauf weg. Was möchtest du da noch sagen unter diesen furchtbaren Schmerzen? Was möchtest du jetzt noch bringen? Und dann sagt man eins dieser großen Verheißungsworte unseres Gottes: Sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und dann geschieht jedes Mal das, was man selber nicht fassen kann. Dass dann ein Kranker mit seinem schmerzverzerrten Gesicht ruhig wird. Es geschieht nicht immer, aber oft. Und wie dann plötzlich einer einem zunickt und sagt, das erfahre ich. Das ist wahr. Darauf kann man sich verlassen. Das ist das, was diese Tante noch aufgetragen hat. Obwohl es in der Mitte ihres Lebens steht, dass man es weitersagen soll und in die Welt hineinrufen soll, dass das wahr ist, der Herr, der sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, auch wenn er unseren Leib nicht gesund macht, auch wenn er unmündigen Kindern die Mutter wegreißt, dann ist das wahr, dass er der gute Hirte ist. Weil Menschen das erfahren und mit ihrem Leben ausprobieren, und das ist der Schatz, den man entdeckt, Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Dieser David hat es miterleben müssen, dass sein eigener Sohn nicht bloß seine Schwester ermordet hat. Wie war das in der Familie für den David, wenn so drunter und drüber geht? Solche Familiensorgen haben sie noch nicht gehabt. Und dann hat dieser Sohn noch eine Revolution gemacht und den Vater vom Königsthron verjagt. Barfuß flieht er aus Jerusalem hinaus. Und in diesen Nöten hat David das Wort Gottes genommen und hat sich daran gehalten und hat entdeckt, sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Ihr Konfirmanden werdet doch keine Schwätzer und Diskutierer übers Bibelwort. Da gibt's so viele Leute, die reden nur drüber. Das müsst doch in den Tiefen des Lebens ausprobieren. Das Letzte. Diesen Schatz muss man haben. Diesen Schatz muss man haben. Ich werde euch noch erzählen im Konfirmandenunterricht von so manchen Menschen vor euch, die uns im Glauben vorangegangen sind. Da schüttelt man ja eigentlich nur den Kopf und sagt, wie war das möglich? Vielleicht reisen einige von euch jetzt im Sommer durch das wunderbare Salzburger Land. Ein Paradies unserer Welt. Und dort sind mitten im Winter die reichen Bauern von ihren Höfen ausgezogen und ließen alles zurück. Ausgewandert um ihres Glaubens willen, bis nach Ostpreußen hinauf, wo sie einzig einen Platz zum Siedeln bekamen. Sie durften nichts mitnehmen. Und dann tragen sie ihrem Zug voraus eine Bibel. Sag mal, sind die nicht verrückt? Man kann doch nicht so sich an religiöse Dinge hinhängen und sagen, da liegt's Leben drin und alles drüber versäumen. Und diese Salzburger sagen, mein ganzes Leben wäre leer. Und wenn wir unseren wunderbaren Hof hätten, es wäre leer, unnütz und vergeblich, wenn ich dieses Wort nicht mehr hätte. Du musst das einmal nachlesen, wie andere Leute ihr Leben dran gegeben haben für dieses Wort Gottes. Ihr wisst ja, dass ich in einer Arbeit stehe, die ich nebenher mache, wo ich tagtäglich direkte Erfahrungen habe mit Leuten, die nach Russland und in die anderen Ostblockstaaten Bibeln hinüberbringen und dann dort drüben den Menschen eine Bibel bringen. Und die immer wieder zurückkommen, das sind ja Leute, die hier in Deutschland ihrem normalen Beruf nachgehen und sagen, das werde ich nie vergessen, wie das war. Menschen hatten Tränen in den Augen, wenn man ihnen eine Bibel geben kann. Das verstehen wir ja gar nicht, die wir in einer Bibelfülle hier leben. Ihr könnt eure Bibel wegschmeißen und könnt euch in der nächsten Buchhandlung wieder eine kaufen. Das ist ja gar kein Problem. Was ist das nur, dass Menschen so viel in der Bibel gefunden haben und dass die sagen, man braucht zum Glauben keinen Pfarrer. Den gibt's in Russland schon lange nicht mehr. Einen Hauptamtlichen. Man braucht keine Kirchengebäude. Man braucht keine staatlichen Rechte, Vorrechte, Privilegien. Kann man alles wegnehmen. An dem liegt's doch nicht. Aber was braucht man? Ich brauche dieses Buch, wo mein Gott mit mir redet. Wo er mir Führung gibt und wo er mich weisen kann, das brauche ich. Ich habe ja versucht, in eure Bibeln ein persönliches Wort, jedem ein anderes, reinzuschreiben. Und nun leide ich ja an meiner kraxligen Handschrift. Ich habe mir sie auf der Uni verdorben, weil man da immer auf den Knien mitschreiben musste. Von Haus aus war das auch mal besser. Vielleicht habt ihr Mühe, das überhaupt zu entziffern. Aber ich kann euch sagen, meine Frau kann meine Schrift sehr gut entziffern. Die merkt das, wenn ich ihr einen Liebesbrief schreibe, wenn ich fort bin. Die kriegt das raus. Nun hat die Bibel keine kraxlige Handschrift. Die Bibel ist gar nicht kompliziert, sie ist schön geschrieben. Aber achtet doch mal drauf, dass es da um einen Liebesbrief geht, eures Gottes an euch. Der will mit euch reden und ihr kriegt das Wesentliche bloß mit, wenn er auf die Liebe sieht. Seht, meine Frau sieht nicht auf die Kraxel. Meine Frau sieht nicht auf die unmöglichen Haken und Striche, die man macht. Sie sieht auf die Liebe. Und dann findet einer durch, wenn er in seinem Leben beim Lesen in der Bibel durchsieht und dahinter den gekreuzigten Jesus sieht, der euch in eurem Leben tragen will, der euch noch durch die Todesnot hindurchbringen kann, der euch die Tür zur Ewigkeit aufschließen will. Wenn ihr den vor Augen habt, wenn ihr den vor Augen habt, dann könnt ihr fröhlich sein. Dann habt ihr den Schatz gefunden. Dann seid ihr wie so einer, der Beute macht. Der, was sich rausgeholt hat, und dann hat sich's gelohnt. Wenn man sagen kann, dein bin ich, dir gehöre ich. Amen. Wir wollen beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für dein Reden mit uns. Du hast gesprochen von Anfang der Erschaffung der Welt. Und du rufst uns zu dir. Und in deinem Wort gibst du uns deine ganze Liebe mit. Und du sprichst zu uns und nennst all das, auf was unser Glaube sich gründen kann. Dein Wort vergeht nicht, Herr, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Und dein Wort wird sich pünktlich erfüllen. Und wir sehen auch so viel, wie dein Wort sich auch in unseren Tagen erfüllt und wie wir auf dein Wort uns fest gründen können. Herr, wir bitten dich, rede du so mit uns jetzt, auch wenn wir in der Stille dein Wort lesen. Auch mit unseren Konfirmanden, wenn sie nur allein mit dir Zwiesprache halten wollen über deinem Wort, erkläre du es ihnen und gib ihnen den Durchblick, dass sie dich dahinter sehen, dich in deiner Liebe, der du ihnen begegnen willst. Wir bitten dich auch jetzt für alle, die in großen Anfechtungen leben und die sich verlassen fühlen, lass doch dein Wort sie erreichen und aufrichten. Wir bitten dich, geh du mit uns, wenn wir in der kommenden Woche anderen dein Wort sagen wollen, wenn wir Zeugen sein wollen deines Wortes. Dann wirke du so durch uns, dass Menschen aufgerichtet werden, dass Kranke mutig werden, Verzweifelte voll Hoffnung. Du kannst das wirken. Und wir bitten dich um diese Wirkung deines Wortes, auch in all den Versammlungen, die wir in der kommenden Woche haben. Sei du selbst gegenwärtig. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.